Gott, ich brauche, dass du mich berührst, dass du was in meinem Leben tust. Und heute, es hat mich so nicht losgelassen, die ganze Woche nicht. Und ich dachte, okay, Herr, was brauche ich, um in deiner Nähe hineinzukommen? Was brauche ich noch mehr? Was tue ich? Ich habe euch gesagt, mir geht es gerade so richtig geistlich gesehen. Ich bin total hungrig und will einfach mehr von Gott. Ich will mehr von Gott. Ich bin Gottes Junkie. Ich kann nicht davon genug haben. Je mehr, desto besser. Je mehr, desto schöner. Und je mehr Gemeinschaft mit Gott, desto schöner mein Leben wird. Nicht einfacher, aber schöner. Weil von einfach hat kein Mensch gesprochen. Und deswegen... ich habe meine Predigt für heute vom Herzen stark genannt. Und ich denke, hey, was kann mit meinem Herzen passieren, dass es stark wird? Und warum muss mein Herz so stark werden? Und will Gott überhaupt, dass mein Herz stark ist? Und ich kann euch eins sagen von meiner Lebenserfahrung. Zwischen stark und hart werden ist eine ganz, ganz, ganz kleine Härchen. Die Grenze ist ziemlich dünn, aber auch ziemlich gefährlich. Ich kann stark werden. Und ich kann aber auch hart werden. Und Gott möchte nicht, dass wir hart werden, weil wir wissen alle, durch das viel im Leben, was wir erleben, werden wir auch abgehärtet oder manchmal verhärtet. Und das ist das genau, was Gott nicht möchte. Gott möchte, dass wir starke Herzen haben, ja. Aber nicht verhärtete Herzen im negativen Sinne, ganz im Gegenteil. Und da habe ich folgende Zitat mitgebracht. Edle Herzen erkennt man vorzugsweise an dem, was sie erfreut. Edle Herzen erkennt man vorzugsweise an dem, was sie erfreut. Das ist eine Aussage, oder? Sagen wir nicht immer, schauen wir irgendeinen Mann, sagen, wow, der hat echt ein gutes Herz. Kennen wir das? Oh, sie hat ein gutes, super Herz. Herz aus Gold, sagt man bei uns in Israel. Herz aus Gold. Ich liebe diesen Ausdruck. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, du hast richtig ein Herz aus Gold, er sagt dir, hey, du bist richtig der beste Mensch, das ich je überhaupt gesehen habe. Richtig ein feines Kerlchen, sozusagen. Richtig fein. Richtig, richtig, richtig fein. Und ich glaube, Gott sucht nach dem, was unser Herzen immer motiviert bleibt. Und es gibt, Gott weiß ganz genau, wir haben immer wieder Situationen, die dazu beitragen, dass unser Herzen irgendwo mit was ganz anderem beschäftigt. Und Gott weiß genau, dass wir immer wieder Lebensängste haben. Gott kennt das immer wieder, dass wir Situationen haben, wo unser Herzen nicht so ungefähr ist, wie er es haben möchte. Und dann habe ich dieses Bild gebracht von diesem Menschen, der auf dieser Felsspitze sitzt und keine Ahnung, wie viele hundert Meter leere Tiefe unter ihm ist. Was ängstigt mein Herz? In Israel, besonders in den Dörfern, in den kleinen Dörfern, so wo ich jetzt zum Beispiel im Norden aufgewachsen bin, da willst du nicht am oder neben dem Friedhof am Nacht laufen. Die Friedhöfe hier in Deutschland, die sehen wie richtig mega schöne Gärten. Man kann sogar Hochzeitsbilder drin machen. Blumen, grün, überall, richtig geschmuckt, dekoriert. Man kann fast Weihnachten drin feiern. Bei uns ist das echt schrecklich. Richtig nur leer, staubig, nicht schön, keine Blumen. Ist richtig doof. Also, und einer der Mutproben, die die Jungs bei uns machen, ist, die laufen nachts und sagen, okay, das ist der Papier oder Nadel oder irgendwas. Du gehst und wenn du mutig bist, zeig, indem du diese Nagel einfach an den letzten, nicht überall gibt es bei uns so Gräber wie in den Boden. Wir haben so Betonhäuser mit einer kleinen Öffnung, das wird geöffnet, sag rein, Tür zu und da passen 20, 30 Särge aufeinander. Dass, so bis das voll ist, da muss ein halber Dorf sterben und bis das passiert ist, sind die anderen schon gefallen vor lauter Verfaul und so weiter und so fort. Und das war so eine Mutprobe. Geh und nagel das Ding drin. Das ist so eine Mutprobe bei uns. Als meine Mama ihre Hebammenausbildung in Nazareth im Krankenhaus gemacht, war auch so eine Art, ein Teil der Ausbildung, geh und steck mal diese Nadel, und die mussten in diese, ich weiß, wie nennt man das Teil, wo die Kühlschränke sind und die Schubladen, wie heißt das, hilft mir jemand. However, den zum Kühlschrank, wo die ganze Verstorbenen drin sind, dass die mussten dort zum Letzten und dann auch einen Zettel mit so Sicherheitsnadel auch an den Klatschen tackern und wieder rauskommen. Einfach, oder zum Beispiel Apfel essen während die ganzen Erklärungen, einfach um sich an das zu gewöhnen, dass es einfach Leichen gibt und dass es nicht eklig und dass die ihre Angst loswerden etc. Aber bei solchen Mutproben sind viele, viele Menschen auch erkrankt geworden, weil sie einfach vor lauter Angst ihr Kleid oder diese Kittel, was die Krankenschwestern und Pfleger haben, die haben das auch mit der Sicherheitsnagel an diesen Verstorbenen, die haben gezittert. Und als sie weggehen wollten, haben die das Ding mitgezogen. Und dann gab es Krisen, gab es Schrei, es gab viele doofe Situationen, die da passiert sind. Aber die Bibel sagt, dass Gott uns keinen Geist von Furcht gegeben hat. Amen. Gott hat uns keinen Geist von Furcht, keinen Geist von Angst. Gott hat uns keinen Geist gegeben, bei dem wir beängstigt sein sollten. Ich kann euch noch ein paar Friedhof-Geschichten erzählen, aber mir wird der Zeit dafür fallen. Lassen wir auf Seite. Aber Gott hat uns wirklich keinen Geist von Furcht gegeben. Mindestens sagt das die Bibel, und weil die Bibel das so sagt, glaube ich das simpel. Gott hat mir keinen Geist gegeben von Angst, sondern von Besonnenheit. Er hat mir einen Geist gegeben, bei dem ich als Mensch, als schwacher Mensch in meiner menschlichen Natur, in meinem sterblichen Körper, diesen mächtigen Gott im Himmel Papa nennen darf. Aber, Vater, wow, diesen Geist hat mir Gott gegeben. Und wieso hat uns diesen Geist gegeben, Gott? Weil Gott möchte, dass wir nach innen und in unserem Herzen stark sind. Und das habe ich einfach irgendwie so zusammengefasst. Es ist Gottes Willen, dass wir im Herzen stark sind, damit wir nach außen stark wirken können. Ich habe im letzten paar Tagen mit einer Person gesprochen, etwas weiter weg von hier, also nicht von unserer Gemeinde. Und es gab gewisse Auseinandersetzungen zwischen dem und seiner Frau. Und die sind dafür bekannt von früheren Zeiten, dass die wirklich mächtige Diener sind. Richtig mit Heilung, richtig mit Befreiung, richtig mit Geist der Erkenntnis. Die hatten Gaben ohne Ende. Und irgendwann mal hat der Teufel es geschafft, einen Keil in ihre hineinzubringen und so eine Spalte reinzubringen. Und da sagt er mir, ja, wow, das wollen wir gerne wieder anpacken. Und so hat er gesagt, mein Freund, bleib mal erstmal cool. Du packst erstmal gar nichts. Weil du wirst im Geist nicht wieder so stark sein, wenn du zuerst nicht im Leib mit deiner Frau eins bist. Wenn da keine Einheit, keine Liebe, keine Vergebung, wenn ihr als Menschen nicht miteinander in Einheit leben könnt, dann kannst du vergessen, dass du geistlich nach außen powervoll strahlen kannst. Vielleicht kriegst du ein paar Strahler geschickt, aber mehr auch nicht. Gott möchte, dass wir am inneren Menschen so stark sind, dass wir gestärkt sind, und zwar nicht, damit wir stolz werden. Nein, nicht, damit wir mit dem Stolzbrust nach vorne laufen. Hey, schau mal, ich bin ein Christ. Das ist der letzte Grund, warum Gott mit uns irgendwas tut. Das ist eher ein Grund, warum Gott sich von uns entfernt, wenn wir so werden. Wirklich. Aber Gott will, dass wir am Inneren stark werden, ganz allein durch die Erkenntnis seines Wesens. Wir werden stark am Inneren und stark im Herzen, nur wenn wir Gottes Wesen nach und nach erkennen, nur wenn sein Geist uns offenbart, wer er ist, wie er ist und wer wir sind, und zwar durch ihn. Das ist das, was uns am Inneren stark macht. Und deswegen möchte ich kurz ein paar bekannte Bibelverse lesen. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Darum verlieren wir nicht den Mut. Aha. Vorher, in die Verse davor, hat der Apostel Paulus, wenn wir dieses Kapitel lesen, er erzählt die Gläubigen in Korinth, dass wir ja geschlagen werden, ja geschmachtet werden, aber nicht fertiggestellt, nicht tot. Uns wird so viel Unrecht getan, aber wir bleiben fest im Glauben. So, und dann am Mitte, kurz vor dem Ende, sagt er, darum, weil Gott mit uns ist, weil Jesus uns erlöst hat, weil er auferstanden ist, darum verlieren wir nicht den Mut, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, vom Tag zu Tag erneuert. Wow, das ist doch gut, oder? Auch wenn unsere körperliche Kräfte, irgendwie unsere Batterie, unser Akku geht aus, Tag für Tag werden wir trotzdem erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Also Kopf hoch, es ist leicht zu ertragen. Paulus, was erzählst du mir da? Und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Hey, auf das habe ich Bock. Auf das habe ich Bock. Aber wie soll die Herrlichkeit kommen, wenn man nicht durch Leiden geht? Ich habe keine Ahnung. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. Aha. Sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht. Doch das Unsichtbare bleibt ewig. Wow. In welche Zusammenhang sagt Paulus solche Worte? Lesen wir die Kapitel davor. Lesen wir, dass einer seiner Mitarbeiter namens Titus kam nicht an. In Toras festgehalten, fertig. Der hatte Angst um ihn. Seine körperliche Gesundheit war im Eimer. Der war fast am Ende. Gefängnisse, Steinigungen, Peitschungen, Schiffbrüche, ohne Ende. Kritik an seinen Dienst von jeder Seite. Wenigen, die ihm angefeuert haben. Und mitten in seinem, er weiß ganz genau, was Ängste sind. Er weiß ganz genau, was angeschlagen sein bedeutet. Paulus weiß ganz genau, was verhöhnt und abgelehnt sein bedeutet. Er hat das alles erlebt. Interessant ist, er betrachtet das Ganze als leicht zu ertragen. Das dauert nicht lang. Und das ging nicht nur eine seelische Beleidigung, die er erlitten hat. Nein, auch körperlich, richtig heftig. Und er sagt, hey, das ist alles leicht. Wie viel Schnaps hat er getrunken, um sowas zu sagen? Gar keins. Er hat nur den Heiligen Geist in seinem Herzen. Er hat, lass mich mal das so nennen, er hat so vielleicht eine Flasche Schnaps des Herzens und Schnaps des Geistes irgendwo von oben bekommen, das ihm offenbart hat, lieber Paulus, deine Schmerzen sind okay, aber die Herrlichkeit, die du gerade dabei bist zu empfangen, ist richtig nichts. Die lässt dich alles vergessen, was du gerade erlebt hast. Halleluja. Ich habe diese drei Verse folgendermaßen zusammengefasst. Wenn wir hier schauen, erstmal Vers 16, darum verlieren wir nicht an Mut, wenn auch unsere körperliche Kräfte ausgesetzt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, Tag für Tag erneuert. Er gibt eine Aufforderung, mutig zu bleiben. Wir verlieren nicht an Mut, auch wenn die äußeren Umstände uns dazu zwingen wollen, unseren Mut zu verlieren. Warum? Er begründet, es gibt für jeden, pass auf, wir haben mal gesagt, dass es gibt in der Bibel kein Segen ohne Bedingung. Oh, ist Gottes Liebe nicht bedingungslos? Doch, Gott liebt uns bedingungslos. Aber die Segnungen Gottes sind immer mit einer kleinen Aufforderung, mit einer kleinen Bedingung doch angeknüpft. Hier heißt das, wir verlieren nicht den Mut, wieso? Das ist die Aufforderung, bleib dran, halte tapfer. Die Begründung dafür ist nicht unsere Schönheit und nicht unsere eigene Kraft, sondern, das ist die Belohnung, das wird täglich erneuert und zwar von Gott höchstpersönlich. Vorausgesetzt, wir sind an diesem Gott angedockt. Wir lieben diesen Gott vom Herzen, wir schwärmen von Gott, wir bleiben bei Gott, wir lassen nicht los. Wir sagen, Herr, mitten in der Krise, du bist meins. Und ich bin deins, Herr, und soll passieren, was passieren will, Herr. Ich höre nicht auf, dich anzubeten, weil du, mein Gott, bist. Diese Intimität mit Gott macht das Ganze aus, lässt unser Herz stark werden. Halleluja. Das zweite im Vers 17. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Das habe ich Folgendes zusammengefasst. Ich habe einfach geschrieben, die zweite Bedingung für den zweiten Segen ertrage es. Wenn einer 1000 schlägt und zwei 10.000, warum tragen wir alleine? Warum kämpfen wir alleine? Brauchen wir nicht. Ich glaube, wenn wir lernen, zusammen zu kämpfen, füreinander zu kämpfen, statt gegeneinander zu kämpfen, haben wir bessere Chancen, Siege zu erlangen. Ist unsere Kraft zehnfach, wenn nicht sogar mehr. Da sind wir stärker innerlich und äußerlich. Und sagt der Apollos, okay, ertrage es, das ist nur eine Phase, das geht nun vorbei, das bleibt nicht in Ewigkeit. Ich sage dir, Es gibt keiner von uns, der nicht angegriffen wird, irgendwo. Werden wir alle angegriffen, moralisch, gesundheitlich, materiell, in materiellen Dingen, wo auch immer. Es gibt immer so einen Knacks, der uns ärgert. Aber wir könnten unsere Knacks in ein von zwei Kistchen bringen, okay? Wir könnten das zu unserem Gefängnis machen und dann heulen und jammern und wir werden schlapp Tag und Nacht davon. Wir sitzen in diesem Gefängnis und jammern, wie es schlicht es uns geht. Oder wir können diese Situation zu unserer Plattform machen. Und darauf habe ich noch mehr Bock. Jede Situation zum Plattform zu machen. Ich kann euch gerne aktuell von mir was erzählen, wenn ihr gerne möchtet. Oh ja, pass auf. Vielleicht der eine oder der andere hat es nicht mitbekommen, einer oder andere nicht. Ist es nicht schlimm, ist es auch keine Nachricht, die für jeden irgendwie erfreulich ist. Für mich auch nicht. Aber seit so Ende Februar habe ich mit Bandscheibenvorfall zu kämpfen. Ich persönlich. Also gut, ich war in Behandlung. Und ich sage dir, es nervt. Ja, diese Nervklemmen hier unten, strahlt nach unten, das ist einfach eklig. Das ist eklig. Und ich habe gebetet und für mich wurde gebetet. Und es war besser, dann war es wieder schlimmer. Und dann wurde jetzt irgendwann mal die Therapien komplett von den Ärzten verweigert, weil sie nicht mehr geben dürfen, etc. Das ist ein Riesenthema, okay? Aber pass auf, ich kam dadurch, durch meine Physiotherapie in Thüringen, kam ich mit Menschen in Berührung, wo ich noch nie im Leben einfach so über den Weg kennengelernt hatte. Ich habe es ist immer eine Stunde Therapie. Weißt du, wie viel ich schon gepredigt habe? Jede Behandlung habe ich mindestens 5 bis 10 Minuten predigt, weil sie einfach reden. Und irgendwann mal bist du ruhig und du ziehst und trainierst und machst und tust. Und was meinst du dazu? Ah, dann sage ich, was ich meine. Und ich erkläre von vornherein, ja, ich bin Pastor und aus dem christlichen Sicht sehen wir das einfach so. Und dann, was passt? In die Umkleidekabine. Männer stehen angezogen und nackt um mich herum. Was? Pfarrer, Pastor, wie, wo? Erzähl mal. In der Umkleidekabine, 10 Minuten Predigt. Hey, das ist gut. Und dann habe ich mir überlegt, Alter, wenn das der Preis dafür ist, praise the Lord. Gerne noch einmal im Physiotherapiestudio. Warum nicht? Ja, es tut weh, es ist eklig, ich will das Ding nicht haben, glaub mir das. Aber ich sehe auch die Herrlichkeit, die drin steckt in diesem einen Leid. Und ich sage dir eins, trotz dieser langen Schmerzensweg, die ich jetzt habe, an mein Gott hat sich überhaupt nichts geändert. Und es wird sich nichts ändern. Und ich werde meinen Dienst tun und ich reise immer noch und bete immer noch für Heilung. Pass auf, ich gestalte Heilungsgottesdienste und bete für Kranke hier deutschlandweit, ganz besonders im Süddeutschland. Und Menschen werden von Gott berührt und von Gott geheilt. Und ich gucke zu, okay, Herr, und ich, hey, mach nichts, come on, weiter, es geht. Heilung passiert, Gott heilt, mein Gott ist der Heiler. Und das ist nicht von mir abhängig, das ist von ihm abhängig. Das ist Glaubenskraft, das ist das, was uns am inneren Menschen im Herzen stark macht. So, wenn du vom Herzen stark werden möchtest, kann ich dich nur ermutigen, einfach an Gott zu halten, egal was passiert oder auch nicht passiert. Gott ist gut zu dir. So, das ist Ertrag alles, heißt das. Die Belohnung ist die großartige Herrlichkeit. Nicht die Herrlichkeit, die wir selber machen, sondern die Herrlichkeit, die auf uns kommt. Die Herrlichkeit, die unser Leben überschattet, diese Herrlichkeit des Himmels, die unser Leben von Kopf bis Fuß irgendwie dickt und durchdickt, die macht uns so stark, die macht uns so. Diese Herrlichkeit lässt uns das durchtragen, was wir durchtragen müssen. Ich habe nie verstanden, was Bandscheibenvorfall ist. Ich dachte, hey, was ist denn, wie bekommt man denn sowas? Irgendwann mal habe ich das selber bekommen. Ich sage, okay, ändert an meinen Gott überhaupt nichts. Gar nichts. Gott ist gut. Und ich sage dir, wenn ich heute hier stehen darf, so von Gott begeistert erzählen, ist, weil diese Herrlichkeit, ich mache gerne Begegnungen mit Gott und verlange es total gerne nach solchen Herrlichkeiten. Herr, ich brauche mehr davon. Gib mir mehr davon. Und das gibt's nur und allein in Gottes Gegenwart. Bei keinem Geschäft, bei keinem Leiden, nirgendwo, nur in Gottes Gegenwart. Und dann gehen wir weiter zu dem letzten Vers. Und dann heißt das dort, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Aha, denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Uiuiuiui. Junge, Junge, Junge. So, dann nimmt er den Mund richtig voll, der Bruder Paulus, und hat kein Problem damit. So, here we go. Die dritte Aufforderung, keine Ablenkung auf Gott schauen. Haha. Hey, die Situation ist da, die Schmerzstille ist da, die Niederbeugung ist da, das Genickbruch ist da, aber Gott ist auch da. Oh, come on. Die Menschen, die mich ärgern, sind da. Ich kann sie nicht alle totschießen, das geht gar nicht, will ich auch nicht. Das wäre schrecklich. Da muss ich wie Paulus zum Gefängnis predigen, will ich auch nicht. So macht mir viel mehr Spaß, in Freiheit zu predigen, glaub mir das. So, die sind da, aber Gott ist auch da. Gott verschwindet nicht, wenn wir leiden. Gott wird nicht weniger, wenn wir durch einen Tunnel gehen. Gott wird nicht schwächer, weil wir gerade zu kämpfen haben. Nein, laufen wir im Tal des toten Schattens. Wo ist seine Gegenwart? Er ist wo? Come on, come on. Bei mir. Er ist bei mir, sagt der Psalmist. Er ist bei mir. Er tröstet mich. Er stärkt mich. Er läuft mit mir mein Tunnel, bis ich wieder aus dem Tunnel rausgekommen bin, aus diesem Tal. Und dann scheint die Sonne wieder über mein Leben. Nachdem der Tod seinen Schatten über mich geworfen hat und mich beängstigt. Und mein Herz war schwach. Ich wiederhole gerne mal, was ich auch schon mal gesagt habe. Das Doofste, was du in einem Tal machst, ist zu zelten. Bitte zelte nicht. Wenn du im Tal bist, im Tunnel, zelte nicht. Sei kein Ranger, wenn du im Tunnel bist. Vergiss, segne die Ranger, aber sei keiner, wenn du in einem Tunnel bist. Sei kein Ranger. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Gott ist mit dir. Gott ist bei dir. Gott hält deine Hand. Und wenn du draußen bist, kannst du gerne deine Kluft wieder anziehen und zelten, so viel du willst, in Gottes Gegenwart, in die Herrlichkeit, in das Licht. Warum nicht? Aber nicht mitten im Tal, zelte nicht, liege nicht flach auf dem Boden. Es gibt keinen Grund dafür, weil Gott lebt. Egal wie stark und wie klein dein und meine Verletzung ist, das ändert, Gott lebt und Gott ist gut. Halleluja. So, keine Ablenkung, auf Gott schauen, das ist die Aufforderung. Was ist die Belohnung? Das Leid vergeht und die Herrlichkeit bleibt. Halleluja. Wow. Was ist ein Bandscheibenvorfall gegenüber Gottes Herrlichkeit? Gegenüber diesem Gedanke, wow, ich sitze irgendwann mal vor seinem Thron und darf mit allen Heiligen, die in den Himmel sind, ihm loben, preisen, anbeten. Jammen, nee. Ich sage dir, das macht mir Freude. Ich sage, wow, Gott, es lohnt sich. Danke, dass das auch jetzt in meinem Herzen ist. Ich laufe weiter, es geht weiter. Ich danke dir, Gott, von ganzem Herzen. Das Sichtbare vergeht, sagt Paulus. Das ist vergeht. Unser Leib vergeht, das ist nur Staub und geht zurück zu Staub, aus was der gemacht worden ist. Aber die Seele lebt. Der Geist geht zurück zu Gott, versteht ihr? Und darauf müssen wir einfach gucken. Ich freue mich, dass die deutsche Wirtschaft so blüht und glüht gerade und dass wir hier uns total gut geht. Das erfreut mein Herz. Also ich hätte es gerne so als andersrum. Daran möchte ich nicht rütteln und schütteln. Aber hey, was ist, man sagt in Deutschland, Auto ist Status. Stimmt das? Immer noch, denke ich schon. Und was ist dieser Status gegenüber dem Status des Himmels? Selbst das vergeht. Meine Ersparnisse vergehen. Meine Villa vergeht. Mein Haus vergeht. Mein Körper vergeht. Meine Klamotten vergehen. Aber diese innere, heilige Beziehung zu Gott, diese Hunger nach Gott, mein Geist, der nach ihm gesucht hat, die bleibt. Und deswegen möchte ich gegen Ende kommen. Drei Schlüssel für ein starkes Herz. Nachdem wir das gehört haben von Paulus, was er gesagt hat. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, um das versucht, das Ganze einfach zusammen zu fassen. Schlüssel Nummer 1, vertraue, Gott ist gut zu dir, er wünscht dir nicht das Böse. Trennen wir uns von diesen Gedanken, Gott will mich bestrafen, Gott will mich durch die Krankheit belehren. Nein, nein, pass auf, diese ganze Leid-Stories, die uns Gott zufügt, um uns zu belehren, das ist eine Lüge des Teufels, weil die Bibel nicht sagt, dass Gott uns mit Leid belehrt, sondern unser Lehrer, der Lehrer der Gemeinde, heißt in der Bibel der Heilige Geist. So, ich möchte diesen Joch brechen in dein Leben, falls du eine hast und du meinst, dass Gott dich gerade was belehrt durch Krankheit, durch Engpässe, durch schwierige Situationen. Nein, Gott belehrt dich überhaupt nicht dadurch. Also es ist nicht sein Weg, dich krank zu machen, um zu belehren, dass er der Heiland ist. Aber wenn du nicht krank geworden bist, wie willst du ihn als Heiler erleben? Der Teufel bittet immer wieder mal so um Erlaubnisse, dem einen oder anderen zu versuchen, den Glauben zu schütteln. Die Bibel sagt, er hat uns begehrt, um zu sieben, zu schauen, wer bleibt fest, wer hält an Gott. Wir sind sexy für den Teufel. Er begehrt uns, er verlangt nach uns, um uns in Versuchung zu bringen. Ja, das sind seine Tricks. So, Gott will dir das Böse nicht. Und hier ist die Verheißung, Psalm 149, 4. Denn der Herr hat Freude an seinem Volk. Die Unterdrückten beschenkt er mit seiner Hilfe. Halleluja. Das ist das, was der Heilige Geist uns gibt. Gott gibt uns seine Gegenwart, gibt Gott uns seine Hilfe. Und er beschenkt uns nicht mit Bösem. Deswegen möchte ich dir helfen. Ich möchte beten dafür, dass diese Lüge und Joch gebrochen. Nein, Gott will nicht das Böse für dich. Und es ist nicht sein Art, es ist nicht seine Absicht. Wenn du jetzt mich fragst, Timmy, was hast du falsch gemacht, damit du diesen Bandscheibenvorfall, was hast du gesündigt? Ich habe nicht gesündigt. Wahrscheinlich habe ich mich zu viel belastet durch sehr viel Sitzen, wahrscheinlich falsch heben und solche Sachen. Dann passiert sowas. Wenig trinken, wenig schlafen und so weiter. Das verursacht alles Bandscheibenvorfall unter anderem. Versteht ihr? Und da kann der Heilige Geist auch nichts dafür, wenn ich meinen Körper nicht geschont habe. Punkt. So. Ich beschuldige mich selbst. In Ordnung, bleib cool. Gott will das Böse nicht für mich und genauso wenig für dich. Diese zweite Schlüssel, erkenne ihn mitten in deiner Herzensbruch. Die Kraft des Glaubens besteht nicht darin, heute am Sonntag alle Glaubensbekenntnisse gleich zu machen. Herr, du bist gut. Und dann, ja, ist okay. Aber was bekennst du von Montag bis Samstag? Was bekennst du mitten in der Krise, wenn das Herz zerbrochen ist? Wenn die Diagnose da ist, wenn keine Ahnung, die Umstände da bist, wenn du was verloren hast, was du gerne hättest, wenn du nicht mehr das besitzt, was du gerne besitzen möchtest und so weiter und so fort. Wie geht's damit um? So, wenn das Herz gebrochen ist und zerbrochen ist und die Krise da ist, das Allerbeste, Allerbeste, was du tun kannst, ist zu Gott zu schreien. Und hier ist die Verheißung. Jeremia 33, 3, einer meiner Lieblingsbibelverse. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Rufe mich in der Not. Rufe mich, wenn es dir schlecht geht. So werde ich dir Sachen zeigen, von denen du nicht mal geträumt hast. Warum? Weil Gottes Herrlichkeit in uns lässt das Unmögliche möglich werden. Weil Gottes Herrlichkeit in uns das richtig schön macht, was nicht schön geworden ist. Rufe mich, dann will ich dir antworten und große geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Ist das nicht schön, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, der sich um uns kümmert? Total. Warum bist du besorgt, mein Freund? Lass mich dir den dritten Schlüssel in der Hand drücken. Schau auf die Belohnung. Das macht Mut und Kraft. Das gibt Mut und Kraft. Mal ganz, ganz ehrlich, es ging mir echt so. Und ich dachte, okay, Timmy, dann das stimmt alles. Ich habe mich gefreut über diese Behandlungen, Gerätebehandlungen und was weiß ich auch. Weil als ich im Auto saß, um von Gerlenhofen nach Führingen zu fahren, um das Ding zu machen, hey, in mein Herz schlug nicht die Geräte und so, die mag ich eigentlich weniger. Aber ich habe mich gefreut und ich war so gespannt, Herr, worüber werden die Ladies heute reden? Gott, was willst du, dass ich sage? Gott, welche Personen kommen im Training? Was willst du erreichen? Ich habe schon erzählt, drei Frauen haben bereits eine Karte von mir bekommen, eine Visitenkarte, und ich warte, dass die demnächst her uns im Gottesdienst besuchen, weil Gott ihr Herz bereits berührt hat. Und das ist cool. Das finde ich mega gut. So, schau auf die Belohnung. Das gibt Mut und Kraft. Und hier ist die Verheißung. Offenbarung 2, 10b, also der zweite Teil. Bleibt mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Wow! Das werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Freunde, wenn das uns nicht Mut und Freude und Hoffnung gibt, was sonst? Bleib treu, auch wenn das dich das Leben kostet. Freunde, bei uns hier in Deutschland kostet uns das Evangelium nicht so viel. Wahrscheinlich deswegen sind wir ziemlich manchmal, ich sage, lass mich lieb sein, kalt will ich nicht sagen, manchmal so lau. Ich sehe die Linda, wo das Evangelium in der Hand, diese gedruckte Papierbibel in der Hand, Leben von Menschen kostet. China, Saudi-Arabien, Korea und sonst irgendwo. In der ganzen Welt, wo Christen verfolgt werden. Nächsten Sonntag ist der Tag der Verfolgung. Immer zweiter Sonntag im November denken wir an verfolgten Christen. Denen kostet es das Leben, einen Gottesdienst zu besuchen. Es kostet in Gefängnis und Folter, Gott anzubeten. Und wir haben das leicht. Lass uns das gerne tun. So bleib treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Das ist die Voraussetzung, die Aufforderung, die Verheißung. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Hey, und darauf habe ich auch Lust. Ich möchte gerne ein paar Fragen zu Ministry Time, wie immer, auf die Leinwand schmeißen. Und da möchte ich gerne mit uns beten. Inwiefern ist Gottes Wort mir eine Sicherheit? Inwieweit kann ich wie Paulus sagen, ich verliere keinen Mut? Ey, so wie geschlagen wie Paulus ist keiner von uns bis heute, Gott sei Dank. So viel Leid wie Paulus hat von uns noch keiner gelitten. Gott sei Dank, praise the Lord. Es ist gut so, wir müssen das nicht, wir wollen das nicht. Aber inwieweit ist tatsächlich von Montag bis Samstag und gerne bis Sonntag, ist diese Gotteswort, ist diese Offenbarung in mir, wer Gott ist und was Gott ist, ist so stark geworden, dass ich sage, wow, egal wie die Umstände um mich herum sind, ich möchte an das arbeiten, dass ich keinen Mut verliere. Ich will das Gotteswort mir sehen. Inwiefern ist das für mich relevant? Wie groß ist meine Belohnungs- bzw. Ewigkeitsperspektive? Ist dieser Traum von der Ewigkeit, diese Krone des Lebens mehr Realität oder nur ein biblisches Gespinn? Time out. Entschuldigung. Inwieweit ist das für mich real? Inwieweit träume ich, habe ich Perspektive, Ewigkeitsperspektive? Inwieweit träume ich von dieser Begegnung mit Gott, vom Angesicht zu Angesicht? Ist das so eine Pastorenträume, ja, lass ihn nur labern, oder ist das ein Lebensziel und Verlangen für mich? Ist das kein Problem für Gott, wenn du es nicht danach verlangst und es nicht haben willst? Kein Thema. Es gibt auch andere Ewigkeit. Aber ich denke, er will eher, dass wir danach verlangen und verlangen wollen. Und das Letzte, wo ich euch gerne auffordern möchte, hier, da, wo du gerade weißt, möchte ich keinen Mut mehr verlieren. Möchte dich aufrufen, einfach dein Herz für Gott ganz frisch aufzumachen und sag, Gott, ich möchte das haben, was der Himmel für mich gedacht hat. Ich möchte nicht mehr Mut verlieren, sagt Paulus. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte abgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, Tag für Tag erneuert. Mit anderen Worten, Gott lässt das Leben, wozu er Leben gegeben hat. Hat Gott dir Leben gegeben? Ja, hat er. So musst du leben, sollst du leben. Jesus sagte auch, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Ich möchte gerne euch ermutigen, mit mir zusammen aufzustehen. Und wir möchten gerne ein paar Minuten in Gottes Gegenwart im Gebet verbringen. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke, 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 danke. Ich weiß, es war heute eine ziemlich seelsorgerliche Predigt, weil Gott für unsere Seelen sorgt. Er ist der gute Hirte. Heute möchte ich das, ich weiß es nicht wieso, ich möchte einfach von hier von vorne beten. Ich möchte keinen Mensch nach vorne aufrufen. Ich möchte gerne mit euch von hier beten. Ich möchte aber auch keiner den Segen entziehen. Also bitte, wer doch Gebet braucht, kann gerne nach vorne kommen. Aber vorerst, bevor du hier kommst und jemand Hand auf dich legt, ich möchte, dass du Hand in Gottes Hand wieder legst. Dass du anfängst zu beten, jetzt mit mir zusammen, und sagst, hier bin ich, Herr, du weißt, hier und dort habe ich Mut verloren. Komm, erhebe mal deine Hand, deine Stimme. Hier und dort, Gott, habe ich den Lust verloren. Hier und dort, Gott, habe ich mir ist ein Genickbruch passiert, was auch immer. Und fang an zu beten. Komm, Heiliger Geist, gib mir wieder Mut. Erfülle mein Herz ganz frisch. More, Jesus, more. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Fließ, Heiliger Geist, fließ, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Wir werden in Refrain zusammen singen und dann möchte ich dich ermutigen, während die Band uns dient mit Lobpreis, ich möchte dich ermutigen, das mit Gott zu machen. Bevor du singst, bete und sag Gott jetzt, erneuere in mir. Deine Kraft empfange ich ganz neu, deine Herrlichkeit, Herr, diese Herrlichkeit, die immer größer wird, die nie vergeht. Das Leben Jesus, das du täglich erneuerst, möchte ich gerne haben. Halleluja. Danke, Jesus.